Ja, dann wollen wir mal schauen, ob das, was Gott mir so in der Vorbereitung geschenkt hat, auch bei euch heute anknüpft in irgendeiner Form, ob ihr da mit was anfangen könnt. Soll um Gemeinde gehen. Ich werde immer wieder mal nach unserer Gemeinde gefragt. Was ist eigentlich eine freie evangelische Gemeinde? Gehören wir auch zur protestantischen Landeskirche? Was ist an unserer Gemeinde eigentlich anders? Zuletzt wurde ich so in der Art befragt, als wir hier die Trauerfeier für Pauls verstorbene Frau Ina hier in unseren Räumen gehalten haben. Da waren einige Besucher dabei, die unsere Räume da zum ersten Mal betreten haben. Und hinterher wurden mir auch wieder solche Fragen zu unserer Gemeinde gestellt. Ja, und wisst ihr was? Ich habe es gar nicht so richtig gut erklären können. Da habe ich gedacht, ich muss mich mal wieder damit befassen. Vielleicht hätte ich sagen sollen, wir versuchen, eine Gemeinde zu sein, ungefähr so, wie sie im Neuen Testament beschrieben werden. Denn dieses Ziel ist sogar in unserer Gemeindesatzung beschrieben. Dort heißt es an einer Stelle, in ihrer Gestalt und Ordnung richtet sich die Gemeinde nach dem Vorbild der im Neuen Testament beschriebenen Gemeinden. Weil das unser Ziel ist, ist es gut, sich immer wieder einmal auch damit auseinanderzusetzen, wie die Gemeinden im Neuen Testament eigentlich beschrieben werden. Wenn wir das verinnerlichen, dann hilft uns das nämlich, unser Gemeindeleben danach zu gestalten. Und es hilft uns, anderen zu erklären, was wir eigentlich versuchen, hier aufzubauen, miteinander und mit Gottes Hilfe. Also, unsere Gemeinde richtet sich aus an dem, was im Neuen Testament zu finden ist. Kirchliche Traditionen sind uns weniger wichtig. Wir wollen vielmehr immer wieder schauen, was die Bibel sagt. Das soll uns prägen. Also schauen wir heute einfach mal wieder, was die Bibel eigentlich sagt. Wie sieht Gemeinde im Neuen Testament aus? Wie gestaltet sich Gemeindealltag in der Zeit kurz nach Jesus? Wir werden feststellen, Gemeindealltag ist manchmal abenteuerlich und ungewöhnlich, oft aber auch einfach geprägt von Treue, Beständigkeit und Einsatz so in ein paar zentralen Dingen. Wenn wir eine neutestamentliche Beschreibung von Gemeinde als Vorbild für unser Gemeindeleben suchen, dann finden wir in der Apostelgeschichte einen sehr guten Bibeltext. Apostelgeschichte Kapitel 2 und dann ab Vers 41. 41 bis 47. Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Ich habe den Drücker vergessen. Könnt ihr so ein bisschen? Ihr macht schon. Hervorragend. Ah, super. Nee, das ist der falsche. Das ist der falsche. Wir haben 9. Oh, ihr kriegt es schon hin. Ich kriege ihn doch noch. Dann warte ich mal. Danke euch. Also Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Ich entdecke in diesem Text 6 Merkmale für eine Gemeinde nach dem Vorbild des Neuen Testamentes. Erstens, es ist irgendwie normal, dass Menschen zur Gemeinde dazukommen. Zweimal wird uns das in diesem Bibelabschnitt mitgeteilt. Wie eine Klammer steht es am Anfang und am Ende. Am Pfingsttag kamen 3000 Personen zur Gemeinde dazu und der letzte Vers sagt dann, dass der Herr dieser Gemeinschaft täglich weitere Menschen hinzufügt. Die werden sich über Gemeindewachstum damals irgendwie überhaupt nicht gewundert haben. Das war für die völlig normal. Damit es normal ist, muss aber für die Gemeinde auch etwas anderes normal sein. Menschen müssen eingeladen werden. Sie müssen zunächst einmal eingeladen werden, die Jesusbotschaft zu hören und darauf zu reagieren. Zum Gemeindealltag gehört also die Verkündigung der guten Botschaft von Jesus. Wo das geschieht, da wird es wahrscheinlich auch immer Menschen geben, die diese Botschaft hören und die dann diese Botschaft auch für ihr eigenes Leben gelten lassen. Wer das tut, der wird etwas erleben, was wir so gemeinhin in frommen Kreisen Bekehrung nennen. Also eine Hinwendung zu Jesus, ein Schritt in eine lebendige Glaubensbeziehung hinein, die dann das ganze Leben erfasst. Wer noch nicht getauft ist, wird diesen Glaubensakt durch die Taufe bezeugen wollen. Das sind so normale Schritte, die man erwarten kann, da wo die Jesusbotschaft weitergesagt wird. Aber die Hinwendung zu Jesus und die Taufe, die haben noch eine andere Folge. Den Eintritt in eine Gemeinde. Wenn wir nur Jesus verkündigen würden, ohne die Einladung, sich einer Gemeinde anzuschließen, dann würde Entscheidendes fehlen. Die Menschen können nicht nur aus der Welt herausgerufen werden, sie müssen auch hineingerufen werden in etwas Neues. Dieses Neue, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, an dem Gott heute sein Reich in dieser Welt verwirklicht. Wer zu Gott gehört, gehört auch zu der vor Ort gelebten Gemeinde. Der Ruf zu Jesus ist immer auch der Ruf in die Gemeinde. Und deshalb ist es normal, irgendwie normal, dass Menschen zur Gemeinde dazukommen. Mit allem, was wir als Gemeinde tun, versuchen wir, diese doppelte Einladung auszusprechen. Zu Jesus und in die Gemeinde. Ich hoffe, dass uns das auf einladende Weise gelingt. Aber auch wenn es darum geht, einladend zu sein, heißt das nicht, dass die Botschaft verwässert werden darf. Das finden wir jetzt nicht hier in unserem Text, aber an anderen Stellen in der Apostelgeschichte wird ganz klar, der Ruf zu Jesus und der Ruf in die Gemeinde, das ist immer auch ein Ruf zur Umkehr. Es geht um Buße, um Abkehr von falschen Wegen und um Hinwendung zu einem neuen, zu einem göttlichen Weg. Unsere Verkündigung hat also durchaus etwas Ernstes. Aber dieses Ernste, das wollen wir so einladend wie möglich rüberbringen, damit die Menschen es auch hören und annehmen können. Letzten Sonntag hatte ich ja gesagt, wir wollen den Menschen die Botschaft wie einen warmen Mantel hinhalten, in den sie gern hineinschlüpfen und sie nicht, ihnen nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Ein zweites Merkmal für neutestamentliche Gemeinde. Die Leute der Gemeinde sind beständig und eifrig in einigen zentralen Dingen. Vers 42, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Man kann das recht variabel aus dem Griechischen übersetzen, was dort steht. Beständig, beharrlich, treu, nicht wankelmütig, nicht unzuverlässig oder auch eifrig, engagiert, ganz bei der Sache. Gemeindealltag hatte in Jerusalem einige wenige eifrig verfolgte zentrale Elemente. Die Geschwister hörten mit Eifer und Interesse immer wieder, was es über Jesus zu hören und zu lernen gab. Immer wieder wollten sie von den Aposteln, also von denen, die längere Zeit mit Jesus gelebt hatten, etwas über Jesus hören. Über sein Leben, über seinen Tod und seine Auferweckung, seine Wunder, seine Gebote und Lehre und über seine Aufträge an seine Nachfolger. Sie wollten es immer wieder hören. Sie waren eifrig und beständig, auch wenn es um die Treffen der Gemeinde ging. Zusammensein mit anderen Jesus-Nachfolgern. Das gehörte für sie einfach dazu. Dazu musste man sie nicht treiben. Da gehöre ich hin. Das muss ich nicht Woche für Woche neu entscheiden. Sie waren eifrig und beständig darin, das Abendmahl miteinander zu feiern. Immer wenn sie zusammenkamen, gehörte das dazu. Jesus hatte so viel für sie getan. Daran wollten sie sich erinnern. Das wollten sie feiern. Und auf diese Weise wollten sie sich vergewissern, dass es für jeden Einzelnen von ihnen eine neue und beständige Wahrheit ist. Jesus ist für mich gestorben, hat meine Sündenlast beseitigt und hat mir neues Leben geschenkt. Es ist wahr und ich kann es feiern. Und schließlich, sie waren eifrig und beständig, miteinander zu beten. Gott anbeten, füreinander beten und für die ganze Welt beten. Das haben sie gern und eifrig getan. Der Gemeindealltag damals war einfach. Vieles hatten sie noch nicht, keine Gemeindeimmobilien, kein hauptamtliches Personal, keine feste Gottesdienstordnung, keinen Arbeitsbereich, Kinder, keine Öffentlichkeitsarbeit. Das ist alles nichts Schlechtes. Aber damals in Jerusalem kamen sie ohne all das aus. Ihr Gemeindeleben war unwahrscheinlich schlank und sehr konzentriert auf das Wesentliche. Was diese junge Gemeinde mit Eifer und Beständigkeit tat, das zeigt uns, was wirklich wichtig ist. Gute Lehre. Für uns geschieht das im eigenen Bibelstudium, im Gottesdienst, in Hauskreisen. Gemeinschaft mit anderen Christen, um sich korrigieren und schleifen zu lassen. Das Abendmahl feiern, um Jesus zu feiern und sich zu vergewissern, was er für uns getan hat. Und beten. Wir wissen, wie wichtig das ist, aber wir könnten es mehr tun, oder? Das dritte Merkmal ist ein Merkmalpaar. Furcht und Wunder, könnte man sagen, oder furchtbar und wunderbar. Vers 43. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Die Ehrfurcht vor dem Heiligen gehört zum Gemeindeleben dazu. Wir versuchen, Gott zu verstehen, klar. Wir bemühen uns darum, überzeugend von ihm zu erzählen, ihn glaubbar zu machen. Im Gottesdienst bemühen wir uns zu erläutern, was wir tun, damit jeder mitkommt. Das Gemeindeleben wollen wir so transparent und verständlich wie möglich gestalten. Und doch bleibt immer irgendwie ein Rest von Geheimnis. Und ich glaube, das muss auch so sein. Das Neue Testament spricht ganz oft von dem Geheimnis des Evangeliums, von dem Geheimnis der Botschaft von Jesus. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, in den Versen 1 und 4. Da schreibt Paulus, als ich zu euch kam, liebe Geschwister, um euch das Geheimnis von Gott weiterzugeben, da tat ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Gott bleibt geheimnisvoll, größer als unser Verstehen. Er bleibt derjenige, zu dem wir aufschauen. Wir können ihn nicht in die Hosentasche stecken und als Wunscherfüllungsgehilfen verwenden. Wir können nicht über Gott verfügen. Wenn Gott in unser Leben eingreift, was wir uns oft erhoffen, dann ist seine Macht zu spüren, seine Größe, seine Souveränität. Zwei hören seine Botschaft. Der eine nimmt sie an, der andere nicht. Und es bleibt ein Geheimnis, warum. Wer von Gott bekehrt wird, den ergreift Ehrfurcht vor diesem großen Gott, der gnädig genug war, sich herabzubeugen, um ausgerechnet mir zu begegnen. Die Größe und Souveränität Gottes, die bleibt ehrfurchtgebietend. Und doch sehnen wir uns danach, seine Macht in unserem Leben zu erleben. Wir sehnen uns danach, dass Gott in unserer Gemeinde machtvoll zu erfahren ist. Damals gehörten Wunder und außergewöhnliche Zeichen dazu. Wo die Apostel hinkamen, da geschahen ungewöhnliche Dinge. Manches ist uns in der Apostelgeschichte überliefert. Zum Beispiel die Heilung des Gelähmten an der Pforte des Tempels. Oder wie ein Engel die Apostel aus dem Gefängnis befreit. Oder ich denke daran, wie die Erde bebte, nachdem die Gemeinde mutig gebetet hatte. Und ich gebe es zu, das sind Dinge, nach denen ich mich sehne. Auch hier unter uns. Zum Gemeindealltag gehören auch Wunder und außergewöhnliche Ereignisse. Wir brauchen davor keine Angst zu haben. Gott ist ehrfurchtgebietend, aber auch liebevoll. Wir dürfen Wunder erbitten und erwarten. Vielleicht können wir es in unserem Gemeindealltag so erwarten. Das Außergewöhnliche, das Übernatürliche, das wird es gelegentlich unter uns geben. Gott ist groß und mächtig und auch heute noch am Wirken. Aber es wird wohl eher punktuell auftreten. Den größeren Raum im Gemeindealltag wird das Beständige einnehmen. Da sind unsere Treue und unser Eifer gefordert. Ein viertes Merkmal. Unter den Gläubigen damals gab es einen unternehmerischen Mut im Umgang mit Besitz. Diese Formulierung habe ich in der Vorbereitung gefunden. Man könnte auch sagen, sie waren opferbereit, sie verzichteten auf Luxus, sie lösten sich vom Eigentum. Das ist alles richtig. Aber es bringt noch nicht so ganz rüber, was damals passiert ist. Das waren ja damals keine Dummköpfe. Unter den Gläubigen waren erfolgreiche Unternehmer, Menschen, die einiges an Besitz und Eigentum hatten, Häuser groß genug, um damit drin Versammlungen abzuhalten. Aber das alles verlor plötzlich an Wichtigkeit. Der Fokus auf Wirtschaft und Wohlstand ist einem neuen Fokus gewichen. Diese Geschwister wurden, wenn man so will, zu freien Unternehmern des Reiches Gottes. Als die Menschen in Jerusalem zum Glauben kamen, da verwandelte sich ihr Verhältnis zu den Dingen, zu dem, was sie besaßen. Das geschah nicht aus Verachtung für das gute Leben oder auch nicht, um sich selbst das Leben jetzt mal so richtig schwer zu machen, so als Buße oder so. Etwas ganz anderes ist passiert. Als diese Menschen Jesus fanden, da fanden sie auch eine neue Form von Reichtum. In dem Moment hat der Börsenkurs von Gold und Silber für sie eine heftige Talfahrt gemacht und der Kurswert des Bruders und der Schwester, der ging in ungeahnte Höhen. Plötzlich war Geld nicht mehr das, was sie verlieren konnten. Geld wurde etwas, durch das sie etwas viel Besseres gewinnen konnten. Gemeinschaft mit den anderen. Man verliert vielleicht ein Ferienhaus am Meer, aber man gewinnt einen Bruder, dessen Kinder wieder jeden Tag zu essen haben. Das macht froh. Diese jungen Christen, das sind keine Sklaven des Geldes mehr. Sie sind souveräne Herren über ihren Besitz. Und jetzt fangen sie an, frei und ohne falsche Sorge mit ihrem Besitz zu wirtschaften für das Reich Gottes. Sie investieren in ein Unternehmen, dessen Wert in Ewigkeit nicht verloren gehen wird. Sie investieren in etwas, was kein Dieb rauben und der Rost nicht fressen kann. Sie investieren wie gute Unternehmer in etwas, das in Zukunft großen Gewinn verspricht, auch wenn es jetzt Mut kostet. Sie investieren ihr Geld in Reich Gottes Unternehmungen. Den armen Bruder, der nicht weiß, wovon er die Miete zahlen soll. Die arme Schwester, die nicht weiß, wie sie morgen ihre Familie ernähren soll. Unternehmungen des Reiches Gottes. Den Gewinn sieht man sofort. Satte Kinder, sauberes Wasser, Bildung für Arme, gelebte Gemeinschaft, Menschen, die aufatmen können. Und damals war das nötig, denn die Menschen waren vorher eingebettet in ein anderes Sozialsystem, aus dem sie herausgetreten sind in dem Moment, wo sie sich diesen Christen angeschlossen haben. Und sie brauchten ganz intensiv eine neue Einbindung und ein neues Sozialsystem. Und dafür haben sie untereinander gesorgt, mit großem unternehmerischem Glaubensmut. Das ist Reich Gottes Unternehmertum. Wenn Menschen, die man nicht beieinander erwarten würde, ne, ganz Reiche und ihre Sklaven, wenn die nebeneinander stehen und sich zusammen über Jesus freuen. Der Reiche freut sich, dass er etwas Gutes mit seinem Besitz tun kann und der Arme freut sich, weil er aufatmen darf. Auch das ist Gemeindealltag. Ein fünftes Merkmal von Gemeindealltag im Neuen Testament. Sie waren häufig beieinander. Schon damals finden wir eine Groß-Kleinstruktur vor, wie das heute auch in vielen Gemeinden so der Fall ist. Die Gemeinde war bereits sehr groß. Ich will jetzt nicht gerade sagen Mega-Church, aber sehr groß, weit über 3000 Mitglieder. Die trafen sich alle zusammen immer wieder im Tempel, zusammen mit den jüdischen Gläubigen, die auch dort waren. Aber sie trafen sich auch in kleinen, überschaubaren Einheiten. Wir würden heute sagen Hauskreise oder Hausgemeinden. Die Größe dieser Gesamtgemeinde, die machte es einfach nötig, das zu unterteilen, damit man intensiver beieinander sein kann, intensiver Gemeinschaft haben kann, genauer horchen kann, nachfragen kann, reden kann. Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die wissen, dass sie zueinander gehören, weil sie zu Jesus gehören. Und sie gehören zueinander, weil sie anders gar nicht zu Jesus gehören können. Sie waren miteinander verbunden, so verbunden, dass sich der eine auf den anderen verlassen konnte. Sie waren miteinander so verbunden, dass einer dem anderen diente und sie miteinander den Menschen in Jerusalem dienten. Das ist der Grund, warum auch wir in unserer Gemeinde jedem dringend empfehlen, sich einer Kleingruppe oder Dienstgruppe anzuschließen. Die Verbindung mit anderen Christen ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Christseins. Sie ist ein Ausdruck davon, dass wir mit Jesus verbunden sind. Für Christen ist die Gemeinde ihre Familie geworden. Und in einer Familie, da kann man jetzt auch nicht gerade mit jedem so total gut, aber man gehört dazu. Gemeinde ist nicht ein Verein, wo mich ein gemeinsames Interesse mehr oder weniger eng mit anderen Menschen in Berührung bringt. Ist auch nicht ein Hobby, das ich pflege, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Nicht ein nettes Lokal, das ich gelegentlich aufsuche, wenn mir danach ist. Damals gab es ein ganz hohes Maß an Verlässlichkeit. Die Gemeinde, die stand ganz oben in dieser inneren Prioritätenliste, die man so einfach in sich hat. Sie war nicht ein Randphänomen, sondern sie fand sich mitten im Leben dieser Menschen. Nichts Gelegentliches, sondern etwas ganz Stetiges. Gemeinde war beharrlich und beständig Teil des Lebens dieser Geschwister. Anders konnten sie es sich gar nicht vorstellen. Das macht wohl zum Teil das Geheimnis dieser frühen Gemeinde aus. Was sie taten, das taten sie gerne. Sie wollten über Jesus hören, sie wollten die anderen treffen, sie wollten im Mahl Jesus feiern und zusammen beten. Es war ihnen ein ständiges Bedürfnis, dafür zusammenzukommen. Und ich frage mich, was sind das für Anzeichen, wenn es bei uns anders ist? Ich frage es ehrlich, nicht anklagend. Sind wir so sehr überfordert mit dem Leben, dass wir den Rückzug ins Private brauchen? Sind wir einander als Glaubensgeschwister mehr Anstrengung und Zumutung als Freude und Ermutigung? Hat womöglich Jesus sogar eine Nebenrolle in unserem Leben zugewiesen bekommen, sodass das Zusammenkommen mit anderen Gotteskindern für Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet an Priorität verloren hat? Ich kann mir vorstellen, dass ein Mangel an Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern ein Indiz dafür ist, dass etwas in meinem Glaubensleben nicht ganz optimal läuft. Ihr könnt das ja mal prüfen für euch selbst. Ich will da gar nicht euer Leben diagnostizieren. Es war einfach so meine Gedanken. Ein letztes Merkmal. In der Gemeinde gibt es eine ansteckende Freude. Meine letzten Fragen, die könnten uns in eine falsche Richtung leiten. Und dem will ich jetzt nochmal ganz deutlich vorbeugen. Gemeinschaft mit anderen Christen so als Pflichtübung, ne, so als Last. Und das wäre völlig falsch. Darum geht es überhaupt nicht. Die Christen damals freuten sich aufeinander. Das gemeinsame Essen, das war der Höhepunkt des Tages für sie. Immer wieder wollten sie darüber reden, es miteinander genießen. Sie konnten es ja noch immer nicht fassen, was ihnen da geschenkt worden war an Gnade und Barmherzigkeit, an Hoffnung und Trost durch das, was Jesus für sie getan hat. Sie fanden kein Ende, sich darüber zu freuen. Wahrscheinlich wunderten sich die Menschen, wenn sie an den Häusern der Christen vorbeigingen. Sie wunderten sich über das ständige Feiern da, das Klirren der Gläser, den Klang ihrer Lieder und das muntere Schwatzen. Gemeinde war etwas durch und durch Fröhliches und Frohmachendes. Und so soll es auch sein. Wenn man so voller Freude ist, dann macht man sich Gedanken, wen man noch dafür gewinnen kann. Denn diese Freude, die gönnt man jedem. Da muss keiner gedrängt oder ermahnt werden, andere zu missionieren. Da will man einladen, weil das alles so schön ist. Und natürlich lassen sich auch immer wieder Menschen tatsächlich einladen und anstecken von dieser Freude. Was macht uns als Gemeinde aus? Was prägt unseren Gemeindealltag? Es wäre schön, wenn man uns die Sehnsucht abspüren würde, ganz viel Ähnlichkeit mit dieser Urgemeinde zu haben. Lasst euch von mir also kein schlechtes Gewissen machen, so nach dem Motto, früher war alles besser, wir müssen zurück zur ersten Liebe, strengt euch dafür gefälligst mal an. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Wer das so gehört hat, bitte korrigiert das in eurem Kopf, in eurem Herzen. Sehnsucht, das ist es, was ich mir wünsche und erhoffe. Sehnsucht danach, eine Gemeinde zu sein, die der Gemeinde im Neuen Testament ähnelt. Sehnsucht danach, dass Menschen bei uns Glauben finden und im Glauben wachsen. So wie damals in Jerusalem. Sehnsucht nach guter Lehre, tiefer Gemeinschaft, erquickenden Zeiten mit Jesus um den Tisch, zu dem er einlädt. Und Sehnsucht nach Gebet, das wirklich etwas bewegt. Sehnsucht nach dem Wirken des mächtigen Gottes. Sehnsucht nach mutigen Ideen, wie das Reich Gottes in dieser Welt gefördert werden kann. Sehnsucht nach Begegnungen und Gottesdiensten und Zeiten mit Jesus im großen und im kleinen Rahmen. Und Sehnsucht nach dieser ansteckenden Freude, die einfach anziehend ist für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus hat zugesagt, dass er seine Gemeinde baut. Und ich denke, so sieht Gemeinde aus, die Jesus baut, die von ihm gebaut wird. Lasst uns doch Gott in den Ohren liegen, dass er auch aus uns eine Gemeinde nach diesem Vorbild macht. Ich kann mir vorstellen, Jesus wird uns ungefähr so antworten. Wenn ihr euch mir anvertraut, dann ist das die Folge. Dann verwandle ich euch in eure Gemeinde. Dann verwandle ich auch eure Gemeinde. Ich verspreche es euch und ich zeige euch, wie das geht, so zu werden wie diese Gemeinde damals. Ihr Lieben, ich habe Sehnsucht nach solch einer Gemeinde hier in Homburg. Amen.